ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Strom weg, Handynetz weg, in der Nacht alles komplett dunkel. Das war Berlin-Adlershof im September 2025, also im letzten Jahr. Dieser großflächige Blackout war ein Anschlag, dauerte fast 3 Tage, geschätzt der Schaden bis zu 70 Millionen Euro. Heute nun hat die Polizei in diesem Zusammenhang diverse Objekte in Berlin, aber auch in Hamburg, Düsseldorf und in Küritz durchsucht. Unser Reporter Martin Schmitz fast zusammen.
Mit Ramme und Kettensäge verschaffen sich Berliner Polizisten gegen 6 Uhr morgens Zugang zu einem linken Hausprojekt. Anschließend tragen sie Laptops und Handys aus dem Gebäude im Ortsteil Wedding. Auch Spürhunde sind dabei. Es ist eine von etwa 20 Durchsuchungen mit insgesamt 500 Einsatzkräften. In Berlin und Brandenburg, aber auch in Hamburg und in NRW. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Stromausfall im September. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft äußert sich nur schriftlich.
Die Ermittlungen wegen verfassungsfeindlicher Sabotage und anderer Strafbestände richten sich gegen 4 Personen im Alter von inzwischen 28, 31, 35 und 36 Jahren. Diesen wird vorgeworfen, gemeinsam durch eine Brandlegung am 9. September 2025 an 2 Strommasten einen folgenschweren Stromausfall in den Berliner Stadtteilen Alt-Johannisthal, Alt-Glienicke, Adlershof, Grünau, Oberschöneweide, Spindlersfeld und Teilen der Brandenburger Gemeinde Schönefeld verursacht zu haben.
Der Vorwurf: Brandstiftung, verfassungsfeindliche Sabotage und die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Rede ist von, Zitat, namentlich bekannten Beschuldigten. Noch während des Blackouts war ein Bekennerschreiben von mutmaßlichen Linksextremisten aufgetaucht, das auch als authentisch eingestuft wurde. Nach umfangreichen Ermittlungen dann heute die Durchsuchungen. Im September des vergangenen Jahres erlebte Berlin den bis dahin größten Stromausfall seit dem Zweiten Weltkrieg. Rund 50.000 Privathaushalte waren zeitweise ohne Strom, dazu etwa 2.000 Gewerbebetriebe. Und das fast 3 Tage lang. Besonders hart traf es die zahlreichen Forschungsinstitute und Start-ups im Technologiepark Adlershof. Laut Bekennerschreiben waren sie das Hauptziel des Angriffs. Neben den Bereichen IT, Medizintechnologie und Robotik arbeiten Betriebe dort auch in der Sicherheits- und Rüstungsindustrie. Der Chef des Technologieparks spricht von einem Gesamtschaden von bis zu 70 Millionen Euro durch den Stromausfall. Die Staatsanwaltschaft hält sich mit Details zur heutigen Razzia zurück. Schriftlich heißt es:
Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie den einzelnen Tatbeiträgen der Tatverdächtigen dauern an.
Ob es einen Zusammenhang mit dem 2. noch schlimmeren Blackout im Berliner Südwesten in diesem Januar gibt, ist derzeit unklar.
Martin Schmitz war das über die heutigen Razzien in Zusammenhang mit dem Stromanschlag im vergangenen Jahr in Berlin-Adlershof. Um die Brücken in Berlin ist es nicht wirklich gut bestellt, das wissen wir ja spätestens seit der Sperrung und dem Abriss der Ringbahnbrücke am Dreieck Funkturm vor einem Jahr. Aber sie ist nur ein Beispiel von ganz vielen, wie der lang angekündigte und heute vom Senat beschlossene Masterplan Brücken zeigt. Was da drin steht, das weiß Landespolitikreporter Thorsten Gabriel.
Viele Berliner Brücken sind über 100 Jahre alt und damit in die Jahre gekommen, wie man so sagt. Für mehr als 1000 von ihnen ist das Land selbst zuständig, muss also schauen, dass die Bauwerke instand gehalten werden. Und zwar so, dass sie auch von Tausenden täglich genutzt werden können. Der Masterplan Brücken hält nun nüchtern fest, gerade 19% der Brücken, für die nicht der Bund oder die Bahn zuständig sind, sondern originär das Land Berlin, sind gut oder sehr gut in Schuss. Bei den meisten muss etwas getan werden. Und oft reicht nicht mal etwas, wie Verkehrsstaatssekretär Andreas Kraus nach der Senatssitzung mit Blick auf den Masterplan sagt.
Das zeigt diese Bestandsaufnahme: 175 Ersatzneubauten und 125 größeren Instandsetzungsmaßnahmen sind in den nächsten kommenden 15 Jahren notwendig. Die Investitionskosten für diese Maßnahmen werden auf insgesamt 1,84 Milliarden Euro geschätzt. Das ist eine mehr als Verdoppelung zu dem, was wir heute tun.
Und es ist auch kaum zu schaffen. 300 Brückenbauwerke sanieren oder neu bauen in nur 15 Jahren. Möglich werden soll das, indem unter anderem Prozesse vereinfacht und Planungs- und Genehmigungsverfahren gestrafft werden. Bislang dauert es im Schnitt noch 10 Jahre, ein Brückenvorhaben zu planen und zu genehmigen. Aber auch die Digitalisierung soll helfen. Und bei der Finanzierung der Brückenvorhaben will die Landesregierung auch nach privaten Baupartnern Ausschau halten.
Landespolitikreporter Thorsten Gabriel informierte. Nach Brandenburg. Die neue Landesregierung dort aus SPD und CDU hat sich viel vorgenommen. Unter anderem soll es ja mehr Polizisten und mehr Lehrer geben. All das kostet natürlich Geld. Gleichzeitig aber muss gespart werden, denn allein in diesem Jahr, da klafft im Landeshaushalt eine Lücke von 3,5 Milliarden Euro. Und ums Geld ging es heute auch bei der ersten Kabinettssitzung. Landespolitikreporter Thorsten Südow berichtet.
Nur gemeinsam mit allen Regierungsmitgliedern werde es gelingen, einen Brandenburger Landeshaushalt aufzustellen, der die versprochenen Prioritäten einhält, sagt Finanzminister Daniel Keller von der SPD. Das heißt, keine Einsparungen in den Bereichen Polizei, Bildung, Justiz und Finanzverwaltung. In der heutigen Arbeitssitzung des SPD-CDU-Kabinetts ging es unter anderem um eine Zeitleiste. Von der Meldung der Ministerien, wie viel Geld sie benötigen, bis hin zur Beschlussfassung der Haushaltsgesetze durch den Brandenburger Landtag. Eine Herausforderung für alle, so Finanzminister Keller.
Das, was die Ministerinnen und Minister sich vorgestellt haben, in den nächsten Jahren auszugeben und dem, was wir als Einnahmen erwarten, da klafft noch eine große Lücke. Das heißt, wir müssen die aufwachsenden Ausgaben, die angemeldet sind, ein Stück weit drosseln und wieder dahin bekommen, dass sie im Einklang auch mit unserer Steuereinnahmeseite stehen. Und da haben wir einen Weg zu gehen, aber er ist nicht unmöglich, aber er ist sehr herausfordernd.
Nach den Osterferien Mitte April wird eine Haushaltsklausur der Brandenburger Landesregierung mehr Klarheit über die Planungen der Landeshaushalte der kommenden Jahre bringen.
Thorsten Südow war das über die erste Arbeitssitzung des Brandenburger Kabinetts. Sakura nennen Menschen in Japan die Kirschblüte und weil es für sie nicht nur um blühende Bäume geht, sondern um das kulturelle Event der Saison, was vermutlich auch eine große Sache, dass die japanische Wetterbehörde vor ein paar Tagen offiziell den Blütenbeginn verkündet hat. Auch hier in Berlin, da gibt es mehrere Kirschblütenwege und wenn die Blüte so richtig begonnen hat, dann drängeln sich die Menschen, um Fotos zu machen. Damit sie den richtigen Moment dafür nicht verpassen, hat sich unsere Reporterin Nela Richter auf die Suche nach den ersten Kirschblüten gemacht.
Unten am Berliner Mauerweg, direkt am S-Bahnhof Bornholmer Straße, summen die Hummeln um die ersten geöffneten Zierkirschenblüten. Wie zarte weißrosa Wolken sehen die Baumkronen aus. Oben rauscht der Verkehr über die Bösebrücke. Und Anne und Andi aus Berlin sind wegen der Bäume hier.
Wir kommen eigentlich jede Woche kurz mal hier durch und schauen, wie der Stand der Dinge ist. Ja? Und drum heute noch mal schauen.
Um Fotos zu machen.
Die imposante Kirschblüte steht noch aus. Einmal unter der Brücke durch beginnt der eigentliche Kirschenweg. Und dort sind die Knospen noch verschlossen.
Und jetzt soll es doch kälter werden. Deshalb denke ich, was wird denn jetzt?
Ja, es wird etwas dauern in diesem Jahr mit weiteren Kirschblüten. Wann es soweit sein könnte, das kann Beate Räuber von Grün Berlin einschätzen. Sie ist Parkbotschafterin, Landschaftsarchitektin, gelernte Gärtnerin. Lange hat sie für die Gärten der Welt gearbeitet.
Ich denke, dass wir spätestens so in zwei Wochen, 2,5 Wochen wirklich einen guten Kirschblütenflor von frühblühenden Kirschen zu sehen bekommen. Denn es gibt ja auch bei den Zierkirschen ganz unterschiedliche Blühperioden. Und wir zum Beispiel in den Gärten der Welt, im japanischen Garten und um den japanischen Garten herum, haben eine relativ frühe Sorte.
Auf der über einen Kilometer langen Kirschblütenallee zwischen Lichterfelde und Teltow zum Beispiel könne es auch Mitte April werden, bis die Blüte da sei, sagt Beate Räuber von Grün Berlin. Praktischerweise hat die Stadt Teltow einen Kirschblütenticker auf ihrer Website und die Gärten der Welt ein Blütometer. Beide vermelden noch keine Blüte. Wer Kirschblütenpfade mag, kann zickzack durch Berlin reisen. Eine Suche nach Kirschblüten in Berlin bringt zig Adressen hervor. Und je nach Zierkirschensorte und nach Temperatur blüht es hier oder dort. Weiß, zartrosa bis lila. Anne und Andi, die beiden vom Berliner Mauerweg, werden auch weiterschauen nach verschiedenen Blühorten.
Machen wir mal dieses Jahr so eine kleine Rundreise. Ja.
Eine Kirschblütentour?
Ja, genau. Man muss nur rechtzeitig da sein, wenn die Blüte sich öffnet. Sie halten sich nicht sehr lang.
Wenn es jetzt sehr heiß und sehr trocken ist, hat man ja auch schon diese Zeiten, auch im Frühjahr, dann verwelken die Blüten natürlich sehr viel früher. Wenn es sehr regnerisch ist, dann verregnen sie. In der Regel hat man so 2 bis 3 bis 4 Tage etwas von der Blüte.
Tausende solcher Blüten hat ein Baum. Und deswegen lohnt es sich, regelmäßig nachzusehen, wie weit er so ist, wie Anne und Andi an der Bornholmer.
dann kommen wir nach Ostern immer noch rechtzeitig.
Wir gucken immer mal wieder hier vorbei. Ja.
Und wer die Zierkirschenblüte verpassen sollte, muss nur wenige Wochen warten. Dann öffnen sich die Knospen der echten Kirsche bei uns.
RBB 24 Reporterin Nela Richter war das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Andrea Schneider und Silja Sodke. Dienstagmorgen um 9:30 in einer Seniorenwohnstätte in Königs Wusterhausen.
Guten Morgen, Frau Barteleit. Ich hole Sie zum Kochen ab. Ja. Nehmen Sie Ihren Rollator?
Ja. Guten Morgen, Herr Kümmel.
Die Bewohnerinnen und Bewohner im AWO-Wohnpark am Nottekanal müssen einmal in der Woche selbst kochen und freuen sich darauf, wie der über 90-jährige Horst Kümmel, der anfangs skeptisch war.
Erstmal wollte ich gar nicht daran, denn meine Kochkünste, die sind also nicht sehr erheblich, aber unser Nicole hat mich angesprochen und ich soll das mal probieren.
Das gemeinsame Kochen in kleinen Gruppen hat sich Nicole Klink ausgedacht. Dabei arbeitet die 52-jährige Brandenburgerin gar nicht in der Küche.
Ich bin Ergotherapeutin im Haus seit knapp 16 Jahren und war früher mal Friseurin vom Beruf und habe noch mal umgeschult, weil ich immer schon den Drang hatte, Menschen zu helfen und was anderes zu machen einfach.
So organisiert sie Ausflüge, Feiern, Märchenaufführungen und eben den gemeinsamen Kochtag im AWO-Seniorenheim. Und der ist weit mehr als reine Beschäftigungstherapie. Denn ehemals vertraute Alltagshandlungen können bei alten Menschen Erstaunliches bewirken. Nicole Kling setzt sich dafür ein, dass jeder aktiv mitmachen kann, auch Menschen mit Einschränkungen wie die sehbeeinträchtigte Helga Barteleit.
Ich freue mich, dass sie mich mitnehmen, weil ich ja gehandicapt bin mit meinen Augen. Aber das geht alles so, ne, dass ich das noch sehe mit dem Kartoffelschälen. Und da freue ich mich ganz doll, dass ich damit immer dabei bin.
Nicole Kling weiß, solche für jüngere Menschen selbstverständliche Aktivitäten können im höheren Alter sehr viel bewirken.
Selbst Demenzkranke könnte man eine Kartoffel hinlegen und ein Messer. Die würden nicht wissen, was sie damit machen sollen. Aber gibt man ihr eine Kartoffel in die Hand und ein Messer in die andere, fangen die an zu schälen. Na, und damit trainiert man halt ganz viel.
Seit einem halben Jahr gibt es im Seniorenwohnpark deshalb eine Therapieküche. Viel Gemüse gehört zu jedem Kochdienstag dazu. Denn Schnibbeln trainiert Muskeln und Konzentrationsfähigkeit. Jeder darf in seinem Tempo arbeiten. Und Bewohner Horst Kümmel freut sich über alles, was er neu kennenlernt.
So klein wie möglich, ja?
Heute ist meine Aufgabe, diese, ich glaube, man nennt sie Frühlingszwiebeln, sehr klein wurde mir gesagt, schnippeln. So lerne ich jedes Mal bald ein anderes Gemüse kennen.
Früher hat Horst Kümmels Frau ihn nicht an den Herd gelassen. Der heute 91-jährige ehemalige Friseurmeister aus Berlin hat erst spät angefangen zu kochen.
In den letzten zwei gemeinsamen Jahren, da musste ich meine Frau weitestgehend pflegen. Und da habe ich zwar keine Spitzenkochleistungen zustande gebracht, aber ich habe gekocht.
Jetzt ist das wöchentliche Kochen ein Gemeinschaftserlebnis, das oft mehr bewirken kann als jede Stunde Bewegungstherapie, meint Nicole Kling.
Die Auge-Hand-Koordination, die Feinmotorik, man stimuliert die Sinne, ne? Dieses Hören, Sehen, Schmecken, Riechen, um das einfach zu erhalten und zu fördern, weil die auch noch können. Und das stärkt Selbstwertvertrauen und Selbstbewusstsein. Und die sind so lange wie möglich selbstständig, ne? Und haben Erfolgserlebnisse.
Denn ein Nudeleintopf, wie er heute hier zusammen gekocht wird, ist schließlich auch irgendwann fertig.
Wir haben gut gekocht, sage ich. Ne?
Also ausgezeichnet, ich würde 5 Sterne vergeben.
Für Ergotherapeutin Nicole Kling die schönste Motivation. Sie denkt schon über das Rezept für nächste Woche nach.
So, und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren in der ARD Sounds App.